Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Willkommen zur Kultur vom Tage. Wir sind im Theater. Wir retten die Welt mit einem Festival. Dann fragen wir uns, was Museen für die Demokratie tun können und was sie nicht tun können. Und wir eröffnen eine Künstlerkolonie. Große Saisoneröffnungen und manchmal sogar doppelt. Gestern haben wir hier schon Teil 1 der neuen Saison der Münchner Kammerspiele eröffnet. Das war eher enttäuschend, dieses Stück über das Ende des bayerischen Brauchtums. Mal sehen, wie es heute war. Teil 2 der Saisoneröffnung an den Kammerspielen in München, wenn man so will. Sie kam aus Mariupol, das Erfolgsbuch der Autorin Natascha Wodin, inszeniert von einem ukrainischen Regisseur. Und das ist die Geschichte der Autorin selbst, die ja als Tochter von ukrainischen Zwangsarbeitern am Ende des Krieges in Deutschland zur Welt kam. Die Geschichte ihrer Mutter hat sie recherchiert, eine Frau, die sich umgebracht hat, als die Autorin noch ein Kind war. Und dann erfährt die Autorin vieles im Nachhinein, während der Recherchen, was sie eben nicht wusste, und ein neues Bild der Mutter entsteht. Ja, das also als Theaterstück heute Abend in München, für uns gesehen von Christoph Leibold. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend nach Berlin.
Wie erzählt nun ein Regisseur diese Geschichte, der ja selbst aus der Ukraine kommt und dem Krieg der Russen entflohen ist?
Ja, er erzählt es erstmal, ohne direkt Bezug zu nehmen auf diesen russischen Angriffskrieg. Aber das ist was, was man vielleicht so als, ich sag mal, als Epilog oder zusätzliches Kapitel als Zuschauer mit dem Wissen um die Gegenwart im Kopf fortschreit. Der Roman erzählt ja eigentlich erstmal die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts, zugeschnitten auf die Geschichte der Ukraine von der Oktoberrevolution bis zum Anfang des 21. Jahrhunderts. Und das wieder gespiegelt in einer Familiengeschichte über mehrere Generationen, damit auch so über transgenerationelle Traumata. Dieser Krieg jetzt ist vielleicht so ein neuerliches ukrainisches Trauma und womöglich eins auch, das Sirkow betrifft. Der ist ja Kiewer Theatermacher, aber seit dem Krieg inszeniert er hauptsächlich hier in Deutschland. Schaubühne hat er inszeniert in Zürich am Schauspielhaus, jetzt eben München. Aber in der Inszenierung selber wird das nicht thematisiert, auch nicht eine Vorgeschichte von Mariupol, sondern es geht eben um die Mutter von Natascha Wodin in diesem autofiktionalen Roman und auch auf der Bühne, die über ihre Mutter eigentlich nur weiß, ja, sie kam aus Mariupol und nicht recht viel mehr, und das recherchiert sie dann. Und die Aufführung ist im Prinzip eine geraffte Nacherzählung dieser Geschichte, transponiert in ein anderes Medium, vielleicht um auch ein neues zusätzliches Publikum dafür zu erschließen und um auch die Geschichte des 20. Jahrhunderts, die ja auch Deutschland sehr stark betrifft oder eine zentrale, ungute Rolle spielt, nochmal aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet.
Also eher traditionell vielleicht sogar erzählt. Schauen wir doch mal, was auf der Bühne zu sehen ist.
Traditionell, aber sehr versiert. Also es gibt so eine Art Erinnerungsraum auf der Bühne, nämlich so ein Gewächshaus, das aber keine Glaswände hat, sondern mit Gaze bespannt ist. Das wird dann auch mal bespielt mit Videobildern von Schwarz-Weiß, Familienfotos, von historisch-dokumentarischem Filmmaterial. Mal ist dann auch Wasser zu sehen, weil die Mutter ja ins Wasser gegangen ist, sich im Fluss ertränkt hat, weil sie eben mit diesen Traumata nicht zurechtkam, es nicht verarbeiten konnte und immer nur in Andeutungen darüber geredet hat. Oder man konnte es sozusagen aus ihrem Blick erahnen.
Augen, in denen ein Entsetzen steht, das für mich zum Inbegriff meiner Mutter werden wird. Ein Entsetzen von weit her, von weit über mich hinaus.
Ein unergründliches, bodenloses Entsetzen.
Das Entsetzen, das sie meint, wenn sie sagt, wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe.
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 Immer wieder der Kehrreim meiner Kindheit. Wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe.
Ja, und die Vergangenheit, die Geschichte der Mutter ist ja quasi so bestenfalls hinter so einem halbdurchsichtigen Schleier verbunden, so wie eben hinter diesem semi-transparenten Gasestoff man auch allenfalls erahnen kann. Da sind nämlich Figuren dann drin und die erahnt man, eben die Mutter, andere Figuren aus der Erinnerung, die dann aus der Tür hervortreten, aber auch immer wieder in diesem Haus verschwinden und so dann nur so nach und nach greifbar werden. Das ist sozusagen die in Bild gesetzte Recherche und wie sich langsam die Geschichte entfaltet. Und das ist sehr clever und ansprechend gemacht.
Also eher der biografische Ansatz, der ja auch ja, mit dem Buch korrespondiert, gar keine Frage. Aber dennoch ist das ja durchaus, Sie haben es gesagt, die aktuelle Situation in der Ukraine wird nicht thematisiert. Aber dennoch stellt man sich viele Fragen an die deutsche Geschichte. Sie haben das 20. Jahrhundert erwähnt, die Aufarbeitung auch der Zwangsarbeit. Hunderttausende von Menschen waren davon ja betroffen. Es hat ja lange gedauert, bis Deutschland sich dieser Geschichte gestellt hat. All diese Dimensionen, auch die Geschichtsdebatten, die es ja gibt, auch die Schwierigkeiten, auch die Erinnerung hochzuhalten und sie tatsächlich auch lebendig zu halten an jene Zeit. Spielt das eine Rolle?
Ja, insofern als die Figur der Natascha, der Erzählerin, doppelt präsent ist, eben als erwachsene Natascha, als Erzählerin Johanna Eywardt, die Geschichte dann, die Schauspielerin Johanna Eywardt, die als erwachsene Natascha der Geschichte nachgeht. Aber es gibt auch mit Annika Neugard eine junge Schauspielerin, die sozusagen das kindliche Alter Ego spielt von Natascha und in der sich sozusagen dieses Trauma fortsetzt, was sie sagen, dieses Verschweigen oder nicht damit umgehen, weil die Mutter wurde verschleppt als Zwangsarbeiterin und als der Krieg aus war, wurde sie aber plötzlich als Russin, als Sowjet gesehen und war dann so neuerlich der Feind in der neuen Heimat. Sie konnte nicht zurück in die alte Heimat, in der neuen war sie auch der Feind. Und das Kind erzählt dann auch, wie es davon sozusagen immer gehänselt wurde, weil es praktisch das Russenkind war. Und das ist auch sehr geschickt, wie Stas Sirkov so, wir haben eine Schauspielerin Michaela Steiger, die Mutter ist, wir haben die zwei Töchter und damit kommen auch diese Zeitebenen miteinander sozusagen korrespondieren, dann werden in Beziehung gesetzt. Denn es ist nicht so, dass die Geschichte dann in der Recherche zurückgeht, an Anfang zur Großmutter sogar, zur Oktoberrevolution und dann chronologisch erzählt wird, sondern es wird immer zwischen den Ebenen hin und her gesprungen und durch diese drei Schauspielerinnen mit verschiedenen Generationen und Altersstufen haben wir eben auch verschiedene Zeitebenen, die wir dann sehr klar sozusagen miteinander in Beziehung gesetzt bekommen.
Ich höre aus Ihren Worten, Christoph Leibold, ein Abend, der Sie überzeugt hat. Also das rehabilitiert ein bisschen auch mal die Münchner Kammerspiele, die gestern bei uns da einiges um die Ohren bekommen haben vom Kritiker. Und jetzt mit dieser zweiten Premiere der Saisoneröffnung offenbar überzeugend aufgetreten sind?
Im Prinzip schon. Also man könnte natürlich sagen, vielleicht hätte man noch so eine zusätzliche Ebene einziehen müssen in die Gegenwart. Das wäre vielleicht ganz spannend gewesen, aber das will Stas Sirkov erkennbar nicht. Von daher ist es eben eine sehr gut gemachte, geraffte Romanadaption für die Bühne, eine Reader's Digest-Version, nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Sie kam aus Mariupol, also dieses Erfolgsbuch, dieses biografische, sehr mitnehmende Buch von Natascha wurde Ihnen jetzt inszeniert von Stas Sirkov, dem ukrainischen Regisseur, der seit Kriegsbeginn im Exil lebt und jetzt also an den Münchner Kammerspielen den zweiten Abend der Saisoneröffnung bestritten hat. Christoph Leibold, vielen Dank.
Gern geschehen.
Naja, Theater ist natürlich schön, kostet aber auch Geld und das wiederum wird für eines der wichtigsten Theater in Sachsen gerade so zum Problem, dass man sich dort gedacht hat, wir verkaufen den Namen des Theaters. Also wie vielleicht bei Fußballstadien schon üblich, so eben auch bei einem Theater. Sponsoren können den Namen kaufen. Aber das ist kein privates Theater, das jeder so nennen kann, wie er will. Es ist ein traditionsreiches öffentliches Theater mit zwei Spielorten, nämlich in Görlitz und in Zittau, genannt das Gerhard-Hauptmann-Theater. Und der Intendant Daniel Morgenroth beschreibt die Lage so.
Es ist natürlich genau eine Frage. Also die kommunalen Haushalte sind einfach pleite. Das ist hier in Sachsen besonders prononciert. Der Landkreis Görlitz ist der ärmste Landkreis in Sachsen. Er steht gerade unter einem Haushaltsstrukturkonzept und kann schon seine Pflichtaufgaben nicht mehr erfüllen. Also das geht im Moment tatsächlich ja allen kommunalen Theatern und Orchestern in Sachsen so. Also von Plauen-Zwickau über Freiberg-Döbeln bis Bläserphilharmonie Bad Lausick und Bautzen. Sogar Theater Chemnitz, das nächstes Jahr Kulturhauptstadt wird Chemnitz, steht auch vor dem finanziellen Aus nächstes Jahr. So, und in dieser Situation müssen wir natürlich nach Geld suchen, wo es irgend geht. Natürlich sind die Kommunen in der Pflicht und insbesondere ist das Land dann natürlich in der Pflicht zu sagen, nee, wir stärken unsere Kulturräume, wir geben da jetzt mehr Geld rein. Aber natürlich wird das alleine auch nicht reichen, da muss man schon nach neuen Wegen mit suchen.
Daniel Morgenroth, der Intendant des, ja, man muss schon sagen, noch Gerhard-Hauptmann-Theaters Görlitz-Zittau, der also den Namen seines Theaters an einen Sponsor vergeben will, um damit, ja, Einnahmen zu generieren. Und das wird uns beschäftigen in unserem Theater-Podcast. Tut es schon, der ist schon zu haben. Meine Kolleginnen Susanne Burkhardt und Elena Philipp haben mit ihm gesprochen, mit dem Intendanten und auch mit seinem Kollegen Rudolstadt, Steffen Mensching. Überall dort, wo es Podcasts gibt, der Theater-Podcast. Also irgendwie habe ich den Eindruck, geht gerade das große Umbenennen um. In Österreich will ein Intendant ein berühmtes Theater umbenennen, falls die FPÖ bei den Wahlen gewinnen sollte. Mehr dazu in unseren Kulturnachrichten. So, und jetzt zu einem Festival in Berlin, das ziemlich viel vorhat. Utopien nämlich entwickeln und das mit Hilfe von Kunst, Design und Architektur. Ja, so ein bisschen etwas, was die Welt ein bisschen besser machen kann oder soll. Na dann, der Titel ist auch schon sehr anspruchsvoll. Holytopia, Festival for Arts and Futures. Madeleine Schwinge ist die Festivaldirektorin und Gründerin dieses Festivals. Schönen guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend. Ich freue mich, da zu sein.
Wir freuen uns auch. Es geht also offenbar um die Künste, es geht aber auch um Zukunft oder mehrere Zukünfte. Und dann haben wir den Begriff Holytopia. Also viele Dinge, die wir, glaube ich, versuchen sollten zu klären. Also Sie versuchen, so wie ich das hier Ihrem Programm entnehme, Designer, Designerinnen, Sprachwissenschaftler, Software-Experten, Autoren, Künstlerinnen, Künstler zusammenzubringen, um etwas Gemeinsames zu entwickeln. Was?
Wir wollen gemeinsam mit den unterschiedlichsten Disziplinen, also eigentlich sehr undiszipliniert mit den unterschiedlichsten Menschen, egal welche Herkunft, welches Status, welche Background, zusammen sprechen, also in Dialog kommen, in wirklichen Dialog kommen, weil ich denke, dass wir heute tatsächlich viel reden, aber sehr wenig miteinander und sehr schnell mit Antworten sind und Lösungen suchen und so weiter. Was Holytopia ist, ist tatsächlich ein großes Labor, ist ein Experiment, wo die Künste, sagen Sie richtigerweise, also Kunst, Design, Architektur zusammenkommt in Dialog mit der Wirtschaft, mit der Wissenschaft, mit Technologie. So.
Das ist ziemlich viel für ein Festival.
Das ist
und
sehr
das
viel.
Und das in 3 Tagen, da haben Sie einiges vor. Vielleicht geben Sie uns ein paar Beispiele, an denen man das erzählen kann.
Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, sehr viel reinzupacken und die unterschiedlichsten Menschen zusammenzubringen, unterschiedliche Blickwinkel zu haben. Aufschließend tun wir das Ganze tatsächlich, indem wir es sichtbar machen, anfassbar machen, riechbar machen, fühlbar machen. Wir hatten heute verschiedenste Workshops, also es ist tatsächlich Zukunft auch zum Sehen, Riechen, Mitmachen, Anfassen. Wir konnten heute erleben, wie man neue Materialien herstellt, also mit aus Pilzkulturen. Die Teilnehmenden haben Pilzkulturen gezüchtet, die später dann verwendet werden, zum Beispiel in der Architektur für neue Fassadendämmungen oder solche Geschichten. Wir haben eine riesige Skulptur aus aufblasbaren Tetrapoden, die sind überlebensgroß, sind 30 Teile, die liegen auf der Wiese und die ragen auch hier in die Spree. Wir haben heute Abend abgeschlossen.
Was sind Tetrapoden?
Die Tetrapoden sind sozusagen 4 Füßler, das sind erstmal die ersten Lebewesen, die von Wasser an Land gingen. Ursprünglich mal. Und das muss man sich vorstellen, wie große aufblasbare Teile, die meisten Leute kennen das aus Hafenanlagen, da sind die in Beton gegossen, greifen in Ökosysteme ein, schaffen Grenzen, greifen ein in Fischbestände und so weiter. Und gerade insbesondere, wenn es darum geht, um Klimawandel. Das Werk heißt Bycatch von den beiden Künstlern Daniel Hölzel und A.B. Franklin. Und das ist so ein bisschen Leitmotiv auch für das ganze Festival. So, diese 30 Teile sind begehbar, bekletterbar und wir haben eben dazu, glaube ich, noch 50 Leuten draufgesessen und das den Tag beendet und mit den Künstlern ein Gespräch gehabt.
Also ich verstehe es richtig als eine Art der Zusammenarbeit, des Treffens der verschiedenen, ich sag mal, Gewerke, wenn man so will, die gemeinsam über die Grenzen hinweg etwas entwickeln sollen.
Ja, es geht darum, wirklich die Grenzen unseres Denkens zu sprengen. Natürlich brauchen wir Experten aus den einzelnen Disziplinen, aber wir müssen die Experten verbinden und in Dialog kommen und diese Echokammern verlassen. Also, und das ist eben genau der Ansatz, warum das ein neues Festival ist und ich würde sagen, ein kuratiertes Festival, warum so viel Kunst dabei ist und Design. Weil üblicherweise treffen sich Experten, gehen auf Konferenzen, sitzen in Stuhlreihen und das versuchen wir hier aufzubauen. Die gehen nach Hause und bleiben doch in ihrer Bubble. Und das Holytopia Festival hat jetzt noch 2 weitere Tage, wo wir aufmachen fürs Publikum auch, die weiter diskutieren und wo jeder willkommen ist, der sich mit den krassen Themen unserer Zeit beschäftigt und Antworten finden will und neue Hoffnungen schöpfen will und mit Menschen ins Gespräch kommen, die sich darüber Gedanken machen, was das heute heißt, ein gutes Leben und wie wir, das heißt Klimawandel oder künstliche Intelligenz, was machen wir damit und wie greift es ein in unser tägliches Leben? Und es soll eben keine Lösungen finden, weil ich denke, das ist genau die Krankheit unserer Zeit. Wir suchen viel zu schnell schnelle Lösungen, schnelle Antworten, sondern Fragen stellen und das ist eben das künstlerische Prinzip daran. Wir müssen zulassen, einfach auch fragil zu sein und verletzbar und uns einfach zu staten, ja, wir sind unsicher, wir wissen noch nicht, wo es hingeht. Und vielleicht ist die nächste Frage, die auftaucht, im Moment die nächste Lösung, die uns den nächsten nächsten Weg öffnet. So.
Aber diese suchenden Bewegungen, das höre ich so ein bisschen aus Ihren Worten, das haben wir ja in den letzten Jahren immer wieder erlebt. Also gerade in der internationalen Kunstszene erleben wir ja, dass da viel auch recherchiert wird, dass da auch mit den Wissenschaften zusammengearbeitet wird. Da gibt es zum Teil sogar journalistische Formate. Da geht es sehr konkret auch um politische Zusammenhänge. Das sind ja die Grenzen, auch Performance, ja, also Richtung Theater und so. Das ist ja, diese Grenzen sind ja längst schon aufgehoben in den letzten Jahren. Was kann da Ihr Festival noch hinzufügen?
Da haben Sie vollkommen recht. Wir stehen natürlich auf den Schultern von Riesen. Da war sicherlich irgendwie Josef Beuys auch schon Vorreiter. Und der hat eben nicht nur gesagt, jeder ist Künstler, er sagt, jeder kann aktiv Gesellschaft mitgestalten, sondern er hat auch gesagt, dass Lehre wahrscheinlich sein allergrößtes Kunstwerk war. Und deswegen ist das Festival auch ein Festival, was tatsächlich neudeutsch, wenn man sagt, Facilitation, also Orientierung gibt und wirklich über die Workshops und über das Mitmachen auch tatsächlich Anleitung bietet, wie man jetzt umgeht mit diesen ganzen Fragestellungen. So.
Aber Ökologie, Nachhaltigkeit, das höre ich so durch, könnte eine große Linie sein bei Ihnen.
Ökologie ist ein großes Thema, aber wie gesagt eben auch Artificial Intelligence. Der ganze Tag war auf Englisch, deswegen also künstliche Intelligenz.
Die Tagung ist sowieso auf Englisch.
Genau. So Klimawandel, aber auch kulturelle Reibungen, die wir erleben. Es ist eine kulturelle Manifestation, wenn man so will. Wir hatten das Thema Game Design auch, also wieder miteinander ins Spielen zu kommen. Wir haben krass diskutiert auch mit Menschen, die aus Ministerien heute teilgenommen haben, die gesagt haben, ja, aber wie soll das denn gehen? Unsere Politiker brauchen ganz klare Anweisungen, Lösungen. Was sollen sie denn jetzt tun? So, und im Game geht es zumindest so, was wir heute auch gehört haben im Festival. Game Design bietet nicht eine Realität und nicht eine Lösung, sondern die vielfältigsten Realitäten. Es ist ein großes Feld von Erfahrung, von Experimentieren. Und ich glaube, es geht darum, das wieder zuzulassen und neue sozusagen Zugänge zu finden, um dann in eine neue Haltung zu kommen, die also im Sinne von Mindshift und Denkänderungen, um überhaupt dann wieder auf eine ganz neue Art und Weise zu neuen Lösungen zu kommen.
Wenn uns nicht die künstliche Intelligenz sowieso überholt und vielleicht auch irgendwann Ihr Festival selbst organisiert, ohne Sie, Frau Schwinge, oder?
Das sehe ich ganz anders. Also für mich ist tatsächlich...
Was bringen Sie da noch bei als menschliche Person?
Also ich denke, dass wir in einem riesig großen Übergang sind und dass wir wahrscheinlich, das ist sehr provokant gesagt, viele werden mir widersprechen, aber wir hatten das heute auch sehr, sehr diskursiv, dass es womöglich, also was wäre denn, wenn wir sagen würden, wir stehen evolutorisch in einem nächsten Schritt als Menschheit, wenn wir nicht schlecht sind, sondern wenn wir das Vehikel künstliche Intelligenz uns befreit von all den standardisierten Prozessen, die uns im Moment noch davon abhalten, unsere wirkliche Kreativität zu entfalten. Und dann wäre das ein evolutorischer Sprung.
Ja, das klingt doch fast schon nach einer Utopie. Die nehme ich jetzt einfach mit. In dieser Hinsicht ein schöner Bezug auch zum Titel Ihres Festivals, das Holytopia Festival for Arts and Futures, wohlgemerkt. Also viele verschiedene Zukünfte, gar nicht so einfach mit dem Plural von Zukunft, die man sich da also entwickeln kann miteinander und das bis zum Sonntag in Berlin zu erleben. Und zwar ein bisschen weit draußen, ne? In Schöneweide. Auf dem Campus
so
der Hochschule.
20 Minuten vom Alexanderplatz, ist gar nicht so weit draußen.
An der Spree. Abends dann wahrscheinlich auch mit ein bisschen Chill.
Noch verweilen. Wir haben noch Konzerte mit Robotern. Wir haben Artist-Talks.
Natürlich mit Robotern. Warum wusste ich, dass das Roboter sind?
Wir haben aber auch einen Workshop, wo wir ganz im Urban Garden Pflanzen pflücken und
das beruhigt mich.
Ihren eigenen Zukunftsduft kreieren können und mit nach Hause nehmen können.
Also ist doch für jeden was dabei. Madeleine Schwinge, die Festivaldirektorin von Holytopia in Berlin. Ich danke Ihnen sehr.
Ich danke Ihnen auch für das schöne Gespräch.
Museen sind längst zu politischen Orten geworden. Manchmal geht es gar nicht anders. Wer etwa am Hygienemuseum in Dresden vorbeigeht, der sieht dort ein Banner, auf dem steht Weltoffenes Dresden, eine Stadt für Menschen und Ideen aus aller Welt. Genau dort, im Hygienemuseum, wie es ja traditionsgemäß heißt, obwohl es dort um so viel mehr geht als nur um den Körper. Dort trafen sich in den letzten 3 Tagen Museumsmacher, Macherinnen aus der ganzen Republik, um zu erkunden, was Museen eigentlich für die Demokratie tun können und was nicht. Mit vielen Erfahrungen aus dem Alltag, nicht zuletzt aus Sachsen, aus Thüringen und aus Brandenburg, den 3 Wahlländern in diesem Herbst. Mitorganisiert von den staatlichen Kunstsammlungen Dresden und Christine Gerbig. Die ist dort für gesellschaftliche Fragen zuständig. Jetzt am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Balzer.
3 Tage gab es jetzt Gelegenheit, sich auszutauschen mit Museumsmacherinnen, mit Museumsdirektorinnen, mit verschiedenen Menschen aus dem musealen Alltag, aus verschiedenen Regionen der Republik, mit der Frage, wie politisch können Museen sein? Wie viel können sie wirklich für die Demokratie tun, gerade auch in schwierigen Regionen? Was ist Ihre Bilanz nach diesen 3 Tagen? Haben Sie das Gefühl, Museen brechen auf zu neuen politischen Ufern?
Na, ich würde sagen, Museen sind schon aufgebrochen zu neuen Ufern. Museen haben längst realisiert, dass sie politische Orte sind. Und sie haben natürlich auch längst realisiert, dass wenn sie demokratisch sein wollen, dass sie dann auch die Gesellschaft repräsentieren müssen, vor, in und hinter den Vitrinen.
Was heißt das konkret?
Das heißt ganz konkret, dass wir als Museumsprofis natürlich längst verstanden haben, dass wir sowohl was unsere personellen Strukturen angeht, viel mehr darauf achten müssen, dass wir unsere Personalpolitik so verändern, dass wir eine plurale Gesellschaft repräsentieren. Das heißt, dass wir beispielsweise auch Personen vermehrt einstellen, die mit einem Migrationshintergrund, dass wir darauf achten. Das ist besonders vor dem Hintergrund wichtig, weil wir ja auch Geschichten erzählen wollen und unsere Netzwerke erweitern wollen.
Und da sind die Museen noch längst nicht so weit, nicht so weit, wie sie sein sollten. Ich sag mal, was die innere Verfasstheit angeht, was die innere Vielfalt angeht.
Na, es gab ja sehr gute Ansätze, beispielsweise mit dem KSB-Projekt, mit den 360-Grad-Agentinnen.
Kulturstiftung des Bundes, muss man kurz erklären.
Von der Kulturstiftung des Bundes. Das war schon mal ein sehr guter Ansatz, um Menschen, die andere Lebensgeschichten und anderes Erfahrungswissen ins Museum bringen, stärker in die Institutionen einzubinden. Und gerade jetzt bei der Tagung haben wir eben wieder gesehen, was das für Vorzüge hat, dass man nämlich es dann auch viel leichter hat, Menschen beispielsweise aus migrantisierten Communities anzusprechen oder Menschen mit Behinderungen. Die kann man natürlich viel leichter erreichen, wenn man selbst in seinem Personal Menschen hat, die dieses Erfahrungswissen mitbringen.
Und dann geht es ja auch um die Institution selbst, um den Ort, um Museen. Also gerade bei größeren Museen, die haben ja auch eine gewisse Geschichte, Tradition, Autorität, möchte man fast sagen. Das Vertrauen in Museen ist ja laut Umfragen immer noch sehr, sehr hoch. Im Gegensatz zum Beispiel auch zu politischen Parteien. Inwieweit müssen diese Museen oder diese Kulturorte generell ihren Ort verlassen und viel mehr rausgehen?
Wir haben jetzt auf der Tagung gesehen, dass beides wichtig ist. Wir haben gesehen, dass es sehr wichtig ist für uns als Museen, uns auf den Weg zu machen und beispielsweise, wie wir das jetzt mit dem Projekt Museen als aktive Orte der Demokratie gemacht haben, aufs Land zu gehen und dort mit Menschen ins Gespräch zu gehen, die unsere Sammlungen vielleicht noch nicht so gut kennen und für die auch der Weg nach Dresden beispielsweise jetzt zu kommen und sich da die Sammlungen anzuschauen, nicht das ist, was so zu ihrem alltäglichen Repertoire gehört. Das haben wir längst erkannt und deswegen gab es ja auch dieses wunderbare Projekt, wo wir an einzelnen Orten in Sachsen große Projekte gemacht haben, um eben mit der Landbevölkerung ins Gespräch zu gehen. Es ist gleichzeitig natürlich aber auch wichtig, dass wir mit der Stadtbevölkerung noch stärker in den Austausch kommen. Denn es ist ja nicht nur so, dass wir Geschichten zu erzählen haben, sondern dass auch die Menschen, die in den Städten leben und die Sammlungen vielleicht auch aus einer ganz anderen Perspektive anschauen, für uns interessante Geschichten bereithalten. Und ich möchte ein Beispiel nennen, wie wir das realisiert haben im Rahmen dieses Projekts Museen als aktive Orte der Demokratie, was ja von der Beauftragten für Kultur und Medien des Bundes gefördert wurde. Wir haben beispielsweise im Albertinum in Dresden den sogenannten Stadtkanon entwickelt, wo wir Menschen aus Dresden eingeladen haben, mit uns in die Ausstellungen zu gehen, sich die Werke anzuschauen und dann ihrer ganz eigenen Geschichten zu erzählen, die sie mit den Werken verbinden. Und was entstanden ist, ist eben dieser vielstämmige Kanon, der das, was wir bisher schon erzählen, einfach jetzt auf eine ganz wunderbare und interessante Weise ergänzt.
Nun waren ja bei dieser Tagung auch viele Museumsmacher, Macherinnen aus dem Osten der Republik vertreten, natürlich auch aus Sachsen, aber auch aus Thüringen, aber auch aus Brandenburg, 3 Bundesländer, in denen entweder schon gewählt wurde oder eben noch gewählt wird und in denen ja rechtspopulistische Kräfte sehr stark sind. Wie weit hat das die Tagung geprägt?
Das hat die Tagung natürlich sehr stark geprägt. Ich glaube, es war für alle sehr deutlich, dass wir da in Zukunft vor noch größeren Herausforderungen stehen. Ich muss sagen, die Wahlergebnisse waren ja jetzt, kamen jetzt auch nicht ganz unerwartet. Wir haben ja schon seit einigen Jahren das Problem, dass diese Kräfte stärker werden. Und es ist natürlich so, dass wir uns als Kulturschaffende auch sehr gut überlegen, wie wir uns in Zukunft noch stärker zusammentun können, um diesen Kräften zu widerstehen.
Christine Gerbig von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Dort eine Leiterin der Abteilung Vermittlung und Gesellschaft nach dieser Tagung im Hygienemuseum in Dresden über Museen als Orte der Demokratie. Diese Tagung hat viele Museumsmacherinnen und Macher zusammengebracht. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen ebenfalls. Schönen Abend für Sie.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Frederik Wirwig.
Eine Ausstellung zu im Erzgebirge lebenden Flüchtlingen im Landratsamt Pirna wurde in der vergangenen Woche kurz nach dem Aufbau wieder entfernt. Die Behörde hatte nach Beschwerden entschieden, die Präsentation noch vor der Eröffnung zu stoppen. Nun wird die Ausstellung trotzdem gezeigt. Der Pfarrer der örtlichen Klosterkirche stellt kurzfristig seine Räume zur Verfügung. Es gehe darum, Menschen, die zu den Schwächsten gehören, ein Gesicht und eine Stimme zu geben, sagte Pfarrer Brändler der katholischen Nachrichtenagentur. Die Wanderausstellung dokumentiert mit Fotos und Interviews das Leben von 35 Geflüchteten, die in Schwarzenberg und Umgebung Zuflucht gefunden hatten. Ursprünglich sollte sie kommenden Mittwoch im Rahmen der interkulturellen Woche eröffnet werden. Der Intendant des Wiener Volkstheaters Kai Voges hat angekündigt, im Falle eines Wahlsiegs der rechtspopulistischen FPÖ bei der österreichischen Nationalwahl am 29. September sein Theater in Deutsches Volkstheater umzubenennen. Voges will damit der Nähe der Freiheitlichen Partei zum deutschen Kulturgut Ausdruck verleihen. In der Pressemitteilung heißt es, ihm sei nicht klar gewesen, dass er eine Überschneidung mit dieser Partei habe, bis ihm ihre Begeisterung für Deutschland aufgefallen sei. Als Deutscher in Wien fühle man sich da sofort abgeholt, so Voges. Wörtlich heißt es, sollte die FPÖ am 29. September stimmenstärkste Partei sein, werden wir diesen Zusammenschluss am Deutschen Volkstheater nach innen und außen tragen. Der Volkstheaterintendant trat in den vergangenen Jahren immer wieder politisch auf und setzt sich für den Erhalt der Demokratie ein. Die österreichische Kulturszene warnt derzeit überall vor einem Wahlsieg oder einer Regierungsbeteiligung der FPÖ unter dem Parteivorsitzenden Herbert Kickl. Fanny Hauser wird neue Direktorin der Kunsthalle Zürich. Sie tritt ab Januar 2025 die Nachfolge von Daniel Baumann an. Hausers Karriere sei geprägt von großer Eigeninitiative und Enthusiasmus für die zeitgenössische Kunst. Sie sei nicht nur Mitbegründerin eines sehr angesehenen Kunstvereins in Wien, sondern habe auch für Großausstellungen wie die Documenta 14 gearbeitet, kommentierte Michael Ringier, Präsident der Findungskommission und des Vereins Kunsthalle Zürich, die Wahlentscheidung.
Frederik Wirwig mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. In 4 Wochen sind Wahlen in Georgien und am meisten machen sich dort Minderheiten Sorgen, nachdem die Regierungspolitik als Zugeständnis an Russland queerfeindlich geworden ist. Georgien droht auch zu einem autoritären, antiwestlichen Staat zu werden, der demokratische Grundsätze über Bord wirft, wenn es so weitergeht. Das sagen jedenfalls viele Beobachter. Hendrik Schütz hat sich in der queeren Szene in Georgien umgehört und von dem Schock mitbekommen, der die Ermordung eines Transgender-Models ausgelöst hat.
In Georgien war Kesari Ambramidze ein Star. Sie arbeitete als Model, trat immer wieder im Fernsehen auf, moderierte auch selbst. Hier ist sie in einer Talkshow des Senders Rustavi Ovi. Schon 2009 outete sie sich öffentlich als Transfrau und war seitdem überall im georgischen Fernsehen zu sehen. Sie trug immer lange dunkle Haare, war immer gut angezogen, aufwendiges Make-up, ein Topmodel eben. Tornike ist queer, lebt in Tbilisi und erinnert sich daran, wie Ambramidze im Fernsehen wirkte.
Her attitude. How she approached
ihre ganze Einstellung, wie sie an das Leben herangegangen ist, wie sie mit der Negativität, die sie von der Gesellschaft erfahren hat, umgegangen ist. Sie liebte sich selbst, ohne sich bei irgendwem zu entschuldigen. Sie war eine große Inspiration für viele queere Kinder.
Kesaria Ambramidze brachte vielen Georgierinnen zum ersten Mal überhaupt das Thema Transgeschlechtlichkeit nahe. Für die LGBTQ-Community in Georgien war sie deshalb eine Ikone. Gwanza ist Aktivistin und setzt sich für Transmenschen ein.
Everybody loved her. Like, literally everybody loved her.
Jeder liebte sie. Wirklich jeder hat sie geliebt. Für mich verkörperte Kesaria Mut, Widerstandsfähigkeit und die Kraft der Authentizität. Denn sie war wirklich authentisch, wirklich authentisch. Und ich werde ihre Präsenz in unserem Land vermissen. Als ich von ihrer Ermordung hörte, stand ich unter Schock. Ich war wie erstarrt. Und ich war wirklich traurig und hatte große Angst. Denn das Nächste, was mir durch den Kopf ging, war, werde ich die Nächste sein?
Will I be next?
Und ihre Sorge ist berechtigt. Erst am 18. September, ein Tag vor dem Tod von Kesaria Ambramidze, verabschiedete das georgische Parlament ein Anti-LGBT-Gesetz. Gleichgeschlechtliche Ehen, Geschlechtsangleichung oder die Darstellung queeren Lebens im Fernsehen sind jetzt verboten. Anna Tavazze von der NGO Tbilisi Pride sieht einen direkten Zusammenhang zwischen dem Gesetz und dem Tod von Kesaria Ambramidze.
Da will ich ganz klar sein. Das war eine direkte Folge des politisch erzeugten systemischen Hasses, den die regierende Partei seit Jahren schürt. Wir leben in Angst, um wen wir als Nächstes trauern und ob wir selbst die Nächsten sein werden.
Dieses sogenannte Anti-LGBT-Propagandagesetz in Georgien erinnert sehr an ein ähnliches Gesetz in Russland. Das große Nachbarland im Norden versucht seit Jahren, seinen Einfluss in der ehemaligen Sowjetrepublik auszubauen. In den vergangenen Jahren immer erfolgreich mit einem Thema, LGBTQ.
Und alle machen mit, die Regierungspartei, die mit der Regierung verbundenen Hassgruppen, die Propagandamedien, die georgisch-orthodoxe Kirche.
Eine Person aus der queeren Community, die anonym bleiben will, schreibt mir: Ich kenne keine Transfrau in Georgien, die alt geworden ist. Das Schicksal von Kesaria Ambramidze bestätigt das. Sie wurde nur 37 Jahre alt.
Über die Gefährdungen von Minderheiten in Georgien kurz vor der Wahl war das Henrik Schütz. 12 Jahre ist eine echt lange Zeit. So lange war das wichtigste Ausstellungsgebäude der Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt zu. Es musste nämlich sehr penibel restauriert werden, weil ja UNESCO-Weltkulturerbe. Aber nun ist es endlich wieder offen, nach 12 Jahren, auf diesem legendären Künstlercampus und zeigt dann aber auch gleich Highlights aus der städtischen Darmstädter Sammlung. Dabei auch einiges Bemerkenswertes. Ludger Fittgau hat sich für uns umgeschaut.
Ein kleiner Hügel am Ostrand Darmstadts. Darauf eine russische Kapelle mit goldener Kuppel. Gleich daneben ein Jugendstil-Aussichtsturm, der sogenannte Hochzeitsturm, das Wahrzeichen der Stadt. Drumherum Villen- und Gartenanlagen, die von Künstlern und Architekten wie Peter Behrens oder Josef Maria Olbrich an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert gestaltet wurden. Das ist die Künstlerkolonie Mathildenhöhe Darmstadt, heute UNESCO-Weltkulturerbe. Zwischen dem spektakulären Hochzeitsturm und den sehr individuell gestalteten ehemaligen Künstlervillen liegt das eher schlicht und funktional gehaltene Ausstellungsgebäude mit 4 Hallen, zwischen 1905 und 1908 errichtet. Jetzt ist es grundsaniert und bietet mit neuer Klimatechnik wieder Raum für großartige Kunst. Etwa die der feministischen Avantgarde-Künstlerin Annegret Soltau. Sie tauchte in den 1980er Jahren für eine 2x2 Meter große Fotokollage mit ihrem Körper in das sogenannte Felsenmeer im Odenwald ein. Einen alten römischen Steinbruch, der zum Teil wie ein Steinmeer aussieht. Soltau schwebt nackt in Felsspalten und setzt zum Salto an. Auf einem Felsen übt sie sich im Brustschwimmen. Dieses Werk ist akrobatisch und urkomisch, das verspielte Manifest einer freien Frau. Im Felsenmeer ist eine der herausragenden Arbeiten in der neuen Ausstellung der Mathildenhöhe in Darmstadt.
Performancekunst ist hier in Darmstadt auch gut zu Hause mit Annegret Soltau, eine wirklich wegweisende Künstlerin. Madonna hat sie auch zitiert, die Musikerin, mit einem Foto. Und für uns einfach eine ganz geschätzte Künstlerin hier der Stadt mit einem großen Werk,
sagt Philipp Gutbrot, der Direktor des Instituts Mathildenhöhe in Darmstadt. 400 Werke aus rund 200 Jahren Kunstschaffen, von der Romantik bis zur aktuellen Videokunst, hat er gemeinsam mit Co-Kuratorin Sandra Bornemann-Quecke aus der riesigen Kunstsammlung der Stadt zur Wiedereröffnung der rekonstruierten Ausstellungshallen ausgewählt. Darunter auch das Wilde Kaninchen von Franz Marc, das 1908 entstand. Philipp Gutbrot.
Und das wurde 1937 hier gezeigt, im selben Jahr, als es auch in Darmstadt eine entartete Kunstausstellung gab, mit Franz Marc drin. Und das sind so diese Graubereiche, wo auch die NS-Diktatur nicht ganz stringent war. Vielleicht wurde hier gesagt, das hat mehr mit französischem Impressionismus zu tun. Das wissen wir nicht. Aber es ist so ein Punkt, wo wir auch weiter forschen und mehr erfahren möchten. Es kam in dieser Zeit in die Städtische Kunstsammlung Darmstadt, wurde ausgestellt.
Der Zweite Weltkrieg als Folge der NS-Diktatur, der bildet einen Schwerpunkt dieser Ausstellung. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Darmstädter Innenstadt am 11. September 1944, also vor genau 80 Jahren, in einer Bombennacht nahezu vollständig zerstört wurde. Mehr als 11.000 Menschen starben in dieser Nacht. Knapp die Hälfte der damals rund 110.000 Einwohner wurde obdachlos. Hanno Benz, der SPD-Oberbürgermeister Darmstadts, erinnert während des Rundgangs durch die neue Ausstellung daran, dass die Stadt in der Nachkriegszeit eine neue Künstlerkolonie baute, um Künstlerinnen und Künstler in die zerstörte Stadt zu locken.
Es ist unser Ziel, die neue Künstlerkolonie, die ja jetzt nicht mehr so neu ist, zu sanieren, um genau das auch wieder aufzunehmen, hier Wohnraum für Künstlerinnen, Künstler, Kulturschaffende zur Verfügung zu stellen, weil Darmstadt schon immer ein kulturelles Zentrum war und auch diese Idee nach dem Krieg maßgeblich auch zum ideellen Wiederaufbau der Stadt beigetragen hat. Und das möchte ich fortsetzen.
Für Darmstädterinnen und Darmstädter, die sich für Kunst und Geschichte interessieren, ist die erste große Ausstellung nach 12 Jahren Baustelle auf der Mathildenhöhe auf jeden Fall sehenswert. Doch sie setzt inhaltlich noch nicht das überregionale Ausrufungszeichen, für das etwa die großen Präsentationen zum Expressionismus oder zu Musik und Klängen in der zeitgenössischen Kunst vor der Schließung des Gebäudes sorgten. Co-Kuratorin Sandra Bornemann-Quecke weist jedoch darauf hin, dass die Werke der Darmstädter Kunstsammlung von Museen weltweit immer wieder als Leihgabe angefragt werden. Die aktuelle Ausstellung spiegele die besondere Qualität der Sammlung.
Wir zeigen einige Werke von zeitgenössischen KünstlerInnen und Künstlern, die zum Teil aus Darmstadt stammen, aber auch international bekannt sind. Und so zeigen wir auch die internationale Strahlkraft der Kunst von Darmstadt ausgehend über Darmstadt hinaus. Und das wird ja auch zukünftig ein Schwerpunkt hier im Ausstellungsgebäude sein, dass wir wieder mehr zeitgenössische Ausstellungen zeigen werden.
Geplant ist unter anderem eine Ausstellung zum Philosophen Friedrich Nietzsche und dessen Einfluss auf die Kunstentwicklung. Ab sofort ist das UNESCO-Weltkulturerbe Mathildenhöhe Darmstadt wieder zurück auf der Landkarte großer Kunstausstellungsorte hierzulande.
Ludger Fittgau aus Darmstadt, wo also das zentrale Gebäude der Künstlerkolonie wiedereröffnet wurde. Die große Zeit, also die wirklich große Zeit von Fridays for Future scheint vorbei zu sein, wenn man sich die eher geringen Teilnehmerzahlen von heute so anschaut, also jedenfalls im Vergleich zu den Zeiten vor der Pandemie. Klimaschutz scheint offenbar zurzeit nicht das drängendste Problem in der politischen Wahrnehmung der breiten Öffentlichkeit zu sein. Und das beschäftigt auch die Kulturseiten der Zeitungen, die Feuilletons vom 21. September, gelesen von Tobias Wenzel.
Es kann einem schwindlig werden vor irrationalem Wahn und Verlust des Wirklichkeitssinns, schreibt Caroline Ehmke, Hannah Arendt frei zitierend, in der Süddeutschen Zeitung und begründet das so. Da versinkt halb Europa in den Fluten, da ertrinken immer wieder Menschen in Hochwasser, da verrecken Tiere, da werden Höfe und Häuser zerstört, Ernten vernichtet, das Lebenswerk von arbeitenden Familien ruiniert. Aber noch immer soll Naturschutz eine Zumutung von ideologisch Verblendeten sein? Diese Vorstellung sei absurd. Nicht Naturschutz ist ideologisch, sondern dessen blindwütige Verweigerung. Wenn der Mensch sich da verweigert, vielleicht kann dann die künstliche Intelligenz als Retterin einspringen. Jedenfalls scheint das der brasilianische Fotograf Sebastião Salgado, dessen Bilder gerade in Frankfurt am Main zu sehen sind, für möglich zu halten. Denn im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen sagt Salgado, der auch Umweltaktivist ist, »Wir machen unsere Welt kaputt. Kriege. Der wichtigste Wald der Erde in Amazonas. Die Deutschen haben Schlimmes gemacht. Das haben wir mit unserer Intelligenz gemacht. Ich habe die Hoffnung, dass KI smarter ist als wir.« Dass die KI, wenn man sie nicht in Schach hält, vielmehr die gesamte Menschheit auslöschen könnte, wie einige Experten aus dem Silicon Valley befürchteten, diese Meinung scheint der Fotograf Salgado also so gar nicht zu teilen. Was aber nicht heißt, dass er nur gut über die KI spräche. Von Fotos und anderen Bildern, die die künstliche Intelligenz generiert, hält er nämlich nichts. Die Bilder werden niemals eine Seele haben, prophezeit er im Gespräch mit der FAZ. Die Taz hat mit dem US-amerikanischen Schriftsteller Joshua Cohen gesprochen. Und da er Literatur an der Columbia University in New York unterrichtet, fragt die Taz, wie er die pro-palästinensischen und zum Großteil antisemitischen Proteste linker Studenten dort erlebt habe. Ich unterlag nie der Illusion, dass der Antisemitismus in Amerika verschwunden ist, sagt Cohen und kritisiert den ideologischen und ignoranten Charakter dieser Linken. Amerika hat die Tendenz, alle ausländischen Konflikte in nationale Begriffe zu übersetzen, sagt er. So werden die Israelis zu Weißen, ungeachtet der wahren demografischen Gegebenheiten in Israel. Die Palästinenser werden zu schwarzen oder braunen Menschen. So wird Israel als Teil der Geschichte des Imperialismus und Kolonialismus verstanden, wie wir ihn kennen. Und bei dieser Übersetzung geht jeder Kontext verloren. Über die antisemitischen und radikalen Studenten sagt Cohen weiter in der Taz: Wenn man Studierende sagen hört, bombardiert Tel Aviv, dann lautet meine erste Frage: Bist du sicher, dass du das willst? Weißt du, was das bedeutet? Von bombardiert Tel Aviv zu Liebesgrüße aus Tel Aviv, denn so lautet eine Überschrift im Kulturteil des Neuen Spiegel. Im Libanon explodieren Pager, mutmaßlich weil der israelische Geheimdienst sie mit Sprengstoff präparierte, schreibt Arno Frank. Der ganze Vorgang weckt Erinnerungen an James Bond, aber dessen Kugelschreiber, Schlüsselanhänger, Uhren sind alberne Kinderspielzeuge im Vergleich zur Anstrengung, mit der nun mutmaßlich der israelische Geheimdienst im Libanon die Feinde des Staates unter Druck oder außer Gefecht gesetzt hat. Frank scheint nun aber ganz allgemein das Vertrauen in unsere Alltagsgegenstände verloren zu haben. Caroline Ehmke würde da wohl von irrationalem Wahn und Verlust des Wirklichkeitssinns sprechen. Aber vielleicht hat Arno Frank nur eine besonders stark ausgeprägte Vorstellungskraft oder einfach zu viele James-Bond-Filme gesehen, wenn er im Spiegel schreibt: Was geht wohl als nächstes in die Luft? Der Fernseher? Das Bügeleisen? Das Hörgerät?
Tobias Wenzel mit den Feuilletons vom 21. September. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio unsere Sendung. Und immer als Podcast.